Deutschlandfunk. Hintergrund.
Bündnistreue im Osten. Teil 1. Kasachstan und sein schwieriges Verhältnis zu Russland. Eine Sendung von Edda Schlager.
Im Flur einer Dreizimmerwohnung von Almaty. Aydos Meldehanuli und sein 18-jähriger Sohn Bauirjan wühlen in den Fächern einer Kommode herum und suchen ein Maßband. Als sie es gefunden haben, gibt der Vater dem Sohn ein paar Anweisungen.
Fahr zum Grab von Aykurkem und miss es ganz genau aus. Die Einfassung soll gerade stehen. Unter dem Metallzaun rechne 20 cm bis zum Boden, okay?
Vor etwa 2 Monaten hat die Familie eines ihrer 5 Kinder beerdigt. Aykurkem war 4 Jahre alt. Sie wurde erschossen. Das Mädchen ist eines der Opfer der blutigen Unruhen, die Kasachstan Anfang Januar dieses Jahres erschüttert hatten. Zehntausende Menschen hatten vom 2. Januar an im ganzen Land gegen die Regierung protestiert. Das Regime schlug die Aufstände mit Waffengewalt nieder. Nach offiziellen Angaben wurden 4.500 Menschen verletzt, 227 kamen ums Leben. Unter ihnen Aykurkem. Ihr Bruder Bauirjan erinnert sich. Einen Tag, nachdem die Proteste in Almaty schon aufgehört hatten, war er mit 3 seiner Geschwister im Auto ins Stadtzentrum gefahren. Sie wollten Lebensmittel kaufen, denn nach Tagen des Chaos waren in ihrem Stadtteil alle Läden geschlossen. Dabei kamen sie an der Stadtverwaltung vorbei, die 2 Tage vorher Zentrum der Proteste gewesen war, so Bauirjan.
Wir sind da einfach lang gefahren, uns hat keiner angehalten oder so. Es gab keine Warnung. Und plötzlich hörte ich Schüsse und habe gar nicht verstanden, was passiert. Ich habe umgedreht und bin schnell zurückgefahren. Dann ist das Auto stehen geblieben. Erst da habe ich gemerkt, dass meine kleine Schwester stark blutet. Ich bin raus und habe um Hilfe gerufen. Leute haben uns dann alle zusammen in ein anderes Auto gesetzt und ins nächste Krankenhaus gefahren.
Dort wird festgestellt, Bauirjans kleine Schwester ist an einem Kopfschuss gestorben. Er selbst hat 2 Streifschüsse abbekommen. Im Körper der 16-jährigen Schwester stecken 5 Kugeln. Sie überlebt. Die Familie ist seitdem im Schockzustand. Vater Aydos arbeitet nicht mehr, denn das Auto, das er zum Taxifahren braucht, wurde mit mehr als 20 Einschüssen von der Polizei konfisziert. Die Familie lebt nun von umgerechnet 150 Euro, dem Einkommen der Mutter als Buchhalterin.
Bis heute gab es keinerlei Hilfe vom Staat. Okay, das hatte ich auch kaum erwartet. Aber sie ignorieren uns komplett. Sie haben nicht einmal ihr Beileid bekundet.
Der Vater macht den kasachischen Staat für den Tod seiner Tochter verantwortlich. Präsident Kasym-Jomart Tokayev hatte im Januar Sicherheitsbehörden den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung auf die Zivilbevölkerung zu schießen, um die Proteste zu beenden. Rechtsanwalt Kanat Beysenbayev unterstützt die Familie Meldehan jetzt dabei, dass der Tod von Tochter Aykurkem aufgeklärt wird.
Den Soldaten, der am Ende den Befehl ausgeführt hat, wollen wir nicht an die Wand stellen oder ihn lebenslang hinter Gitter bringen. Der bekommt vielleicht 2 Jahre Bewährung. Aber davon wird das Kind nicht mehr lebendig. Das ändert gar nichts. Wir möchten wissen, warum die Soldaten geschossen haben. Warum wurde auf unschuldige Menschen geschossen, von denen absolut keine Gefahr ausging, als sie nur vorbeigefahren sind?
Den blutigen Januar nennen die Kasachen die ersten 2 Wochen dieses Jahres. Noch nie hatte das seit 1991 unabhängige Kasachstan, das bis dahin als stabile Autokratie gegolten hatte, so massive Proteste erlebt. Anfangs hatten sie sich gegen Preiserhöhungen von Treibstoff gerichtet, forderten dann politische Teilhabe und erfassten schließlich mit Demonstrationen in mehr als 80 Orten das ganze Land. Insbesondere in Almaty, der größten Stadt des Landes, schlugen die Proteste in gewalttätige Ausschreitungen um, mit Angriffen auf Regierungsgebäude, Polizei und Armee. Der kasachische Präsident Kasym-Jomart Tokayev bat schließlich das von Russland geführte Militärbündnis OVKS um Hilfe. Innerhalb eines Tages landeten Truppen aus Russland in Kasachstan, kurze Zeit später auch die der anderen Alliierten, beispielsweise aus Belarus. Tokayev erlangte wieder Kontrolle über die Lage. Was genau passierte, ist bis heute unklar. Präsident Tokajew schilderte seine Sichtweise seitdem mehrfach so wie Ende Januar im Interview mit dem staatlichen TV-Sender Khabar 24.
Das war eine geplante Aktion, und zwar alle Etappen der Unruhen. Angefangen bei den friedlichen Protesten, die gab es tatsächlich, bis hin zu den Tötungen und Plünderungen. Eine sorgfältig ausgearbeitete Operation, erdacht von Professionellen und von ihnen umgesetzt, im Kern terroristisch, unter Beteiligung von Kämpfern aus dem Ausland.
Nur diese angebliche Bedrohung durch Terroristen aus dem Ausland hatte Tokajew erlaubt, den Bündnisfall der OVKS auszurufen. Doch in Kasachstan glauben die wenigsten, dass die Unruhen aus dem Ausland gesteuert gewesen seien. Dafür, dass der Präsident auf friedliche Demonstranten schießen ließ, fordern viele jetzt Rechenschaft. Mitte Februar auf dem Platz der Republik in Almaty. Hier waren gut einen Monat zuvor die Proteste in Gewalt umgeschlagen. Die Fassade der gegenüberliegenden Stadtverwaltung ist schwarz und verkohlt. Sie wird jetzt saniert. Etwa 200 Menschen haben sich zu einer Trauerfeier für die Opfer der Unruhen im Januar versammelt. Einige haben Fotos getöteter Angehöriger dabei. Obwohl die Demonstration nicht genehmigt ist, greifen die gut 3 Dutzend Polizisten in der Nähe nicht ein. Mit einem Megafon fordert einer der Organisatoren des Meetings die Absetzung von Präsident Tokajew. Der Mann mit dem Megafon ist Jeanbolat Mamai, langjähriger Oppositionspolitiker. Mamai hatte auch im Januar die Menschen in Almaty zu Protesten aufgerufen. Rund 10.000 Menschen waren ihm damals gefolgt. Eine überraschend hohe Zahl für Kasachstan. Im Interview betont Mamai, dass von ihrer Seite keinerlei Gewalt ausgegangen war.
Wir haben zu Protesten aufgerufen, um konkrete politische Forderungen zu artikulieren und wichtige Fragen für Politik und Gesellschaft anzusprechen, aber friedlich.
Mamai saß bereits mehrfach im Gefängnis. Für ihn ist klar, dass die Proteste im Januar plötzlich in gewalttätige Ausschreitungen umschlugen, hat einen Grund.
Ich denke, das war ein vorher ausgearbeiteter Plan durch Nazarbayev und die jetzige Regierung. Sie haben kriminelle Strukturen genutzt, die dann die Pogrome, Brandstiftungen, Plünderungen initiiert haben, um die friedlichen Proteste zu diskreditieren und dann sagen zu können, es gab Terroristen, die man ausschalten musste.
Ex-Präsident Nursultan Nazarbayev hatte mehr als 30 Jahre die Politik in Kasachstan bestimmt. Vor knapp 3 Jahren, 2019, war der heute 81-Jährige zurückgetreten und hatte Tokajew zwar zu seinem Nachfolger gemacht, tatsächlich die Fäden aber noch immer selbst in der Hand gehalten. Langzeit-Alleinherrscher Nazarbayev ist in den vergangenen 30 Jahren der dominante Politiker in Kasachstan gewesen. Er öffnete das rohstoffreiche Land in den 90er Jahren für internationale Investoren, ermöglichte wirtschaftlichen Aufschwung und änderte mehrfach die Verfassung, um im Amt zu bleiben. Er gab sich selbst den Titel El-Basi, Führer der Nation, und häufte durch Korruption und Vetternwirtschaft milliardenschweren Reichtum an. Der Politologe Jewgeni Joftis charakterisiert Nazarbayevs Regime wie folgt.
Das Regime war personalisiert in der Person von Herrn Nazarbayev. Und deshalb war Nazarbayev der wichtigste Garant für die Sicherheit der Eliten, die in den 90ern zu Millionären und Multimilliardären geworden sind. Dieses System war auf ein paar Dutzend, etwa über 100 Familien ausgelegt, auf die herrschenden regionalen Eliten um die Regierung herum. Und das System war kommerzialisiert. Großunternehmer und Politiker, das ist bei uns ein und dasselbe. Das ist ein kommerzialisiertes, staatliches, oligarchisches System.
Obwohl der Abgang Nazarbayevs im Jahr 2019 und die Statthalterschaft Tokajews von ihm selbst inszeniert worden seien, bekam das autoritäre Regime Risse. Die von Nazarbayev abhängigen Eliten wurden unruhig, weil sie sich der Schutzmacht des alternden Herrschers nicht mehr sicher waren. Anders als Oppositionspolitiker Mamai hält Politologe Joftis den wahren Grund der Unruhen im Januar deshalb nicht für ein gemeinsames Ringen des Ex-Präsidenten und seines Nachfolgers um den Schutz des Regimes vor einem Volksaufstand. Vielmehr hätten sich verschiedene regionale, Nazarbayev nahestehende Eliten gegen Tokajew gestellt, weil sie durch die Proteste der Bevölkerung und die politische Schwäche Tokajews ihren Zugriff auf wirtschaftliche Ressourcen bedroht sahen.
Das war nicht so sehr ein Umsturzversuch oder ein Versuch, die Macht an sich zu reißen, sondern vielmehr ein Signal an Herrn Tokajew, dass er die Situation in den Regionen nicht kontrollieren kann. Für mich war das entweder ein Ultimatum der Art, du gehst und überlässt das jemandem, dem wir vertrauen, jemandem aus dem Nazarbayev-Clan. Oder es war ein Signal zu zeigen, du hast hier gar nichts zu sagen. Wir können jederzeit Chaos anrichten. Deshalb musst du dich mit uns arrangieren.
Wer auch immer das Chaos im Land verursacht hatte, am 7. Januar hatte Tokajew dank der zu Hilfe geeilten OVKS-Truppen das Heft wieder in der Hand. Doch für viele Kasachen begann der Horror staatlicher Repression erst jetzt. Bei einer Pressekonferenz im Internationalen Büro für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit erzählt Orin Basar Kalibajewa, was ihrem jüngeren Bruder widerfuhr. Erik Kalibajew war am Tag, als in Almaty die Stadtverwaltung brannte, Protesten in der Gebietshauptstadt Taldykurgan gefolgt, rund 270 Kilometer von Almaty entfernt. Viele der Teilnehmer wurden in den darauf folgenden Tagen von der örtlichen Polizei vorgeladen, auch Kalibajew, so seine Schwester.
Am 13. Januar ist er selbst zur Polizei gegangen. Wir haben gesagt, wenn du wirklich nichts angestellt hast, dann geh hin und frag nach, was sie wollen. Die haben ihn in Empfang genommen und gesagt, verabschiede dich schon mal von deiner Familie. Und dann haben sie ihn dort bis abends gefoltert.
Kalibajewa zeigt Fotos vom halbnackten, zerschundenen Körper ihres Bruders. Rote Striemen und zahlreiche Hämatome sind auf Kopf, Rücken und Beinen des 34-Jährigen verteilt. Mit Stromschlägen und Schlagstöcken hätten sie ihn malträtiert, erzählt Kalibajewa.
Sie haben ihn gefoltert, aber er hat nichts zugegeben. Er hat ja nichts gemacht. Und abends haben sie ihn in diesem Zustand entlassen.
Eine Woche später kamen drei Polizisten zu ihnen nach Hause, nahmen Kalibajew unter einem Vorwand erneut mit aufs Revier und verhafteten ihn erneut. Bis heute ist er im Gefängnis. Die Geschichte ist kein Einzelfall. Nach den Unruhen hatten Behörden rund 10.000 Menschen festgenommen. Hunderte Videos und Fotos gefolterter Gefangener fluteten danach die sozialen Medien. Einige Opfer wurden ihren Angehörigen nur noch tot übergeben. Dutzende schwer misshandelt und verletzt durch heiße Bügeleisen, ausgerissene Fingernägel, Tritte und Schläge. Präsident Tokajew bemüht sich jetzt, Forderungen der Protestbewegung nachzugeben. Er hat ein ambitioniertes Programm für wirtschaftliche Reformen angekündigt. Der ungleichen Verteilung von Vermögen im Land will er entgegenwirken und Oligarchen verpflichten, Teile ihres Vermögens in Sozialfonds einzuzahlen. Auch politisch will er Kasachstan reformieren, hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Ämter neu besetzt, Nazarbayev-Alliierte ihrer Posten enthoben. Doch die Osteuropa-Wissenschaftlerin Butagoz Kasimbekova bleibt misstrauisch.
Als Historikerin weiß ich, dass es eine Aufgabe, die nicht nur von ihm abhängig ist. Die Realität, mit der er konfrontiert ist, die ist stärker als er und als sein Wunsch und seine Vorstellungen. Und natürlich politische Beobachter fragen sich, ein Mensch, der diesen Schießbefehl erteilt hat und der jetzt nicht auf diese Forderungen, Folter zu stoppen, reagiert, ob er der Mensch ist, der tatsächlich sich ins Gefahr bringt, um die Regierung und die Strukturen tatsächlich zu reformieren. Ich bin skeptisch.
Die Kasachin lebt seit 10 Jahren in Deutschland und der Schweiz und beschäftigt sich an der Universität Basel auch beruflich mit Zentralasien und der Politik Tokajews. Der kasachische Politologe Dimash Aljanov ist überzeugt, wirkliche Reformen sind in Kasachstan nur möglich, wenn das von Nazarbayev in 30 Jahren etablierte System aus Korruption und Politik aufgelöst wird.
Das, was man jetzt sieht, ist ein Vortäuschen Tokajews, sich von Nazarbayev zu distanzieren, um die Macht zu erhalten. Das ist alles dummes Zeug. Um das Erbe Nazarbayevs zu begraben, muss man das politische System ändern. Ich bezweifle die Fähigkeit Tokajews. Er ist nicht der Mensch, der das machen kann. Und je nachdem, was jetzt passieren wird, welche Folgen die Sanktionen und der Konflikt in der Ukraine auf die Wirtschaft Kasachstans haben werden, könnte es zu einer neuen Welle von Protesten kommen.
Tatsächlich ist Tokajew derzeit in einer höchst schwierigen Lage. Er muss mit wirtschaftlichen Reformen dringend die finanzielle Situation der kasachischen Bevölkerung verbessern. Denn Armut und fehlende Perspektiven waren einer der maßgeblichen Gründe der Proteste im Januar. Doch der Zeitpunkt dafür ist denkbar schlecht. Denn der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen des Westens gegen Russland könnten Kasachstan mit in den Abgrund ziehen. Denn Russland und Kasachstan sind wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Allein in der vergangenen Woche wurde die kasachische Währung Tenge um 20% abgewertet. Das lässt die Ersparnisse der Kasachen vor ihren Augen schwinden. Die Nationalbank intervenierte mit einem Millionenprogramm, um den Verfall zu stoppen.
Politisch gesehen hat sich die Abhängigkeit Kasachstans durch die Hilfe Russlands, die Machthaber in Kasachstan am Ruder zu halten und die Proteste zu unterdrücken, vergrößert. Natürlich spricht niemand offen darüber, dass Kasachstan Russland etwas schuldig ist, aber Tokajew und Putin sind sich einig darin, dass das ein Dienst war, der seinen Preis hat.
Der Preis könnte jetzt darin bestehen, dass Putin von Kasachstan Gefolgschaft im Ukraine-Krieg und womöglich militärische, zumindest aber politische Unterstützung einfordert. Die kasachische Bevölkerung steht jedoch größtenteils hinter der Ukraine. Denn die Furcht ist groß, Kasachstan könne über kurz oder lang eine ähnliche Invasion seitens Russlands drohen. Würde Tokajew sich nun offen auf Putins Seite stellen, wären weitere Proteste ganz sicher vorprogrammiert. Bisher hielt Kasachstan sich deshalb hinsichtlich einer klaren Position im Ukraine-Krieg bedeckt. Doch am 1. März sagte Tokajew beim Parteitag der Präsidentenpartei mit einem deutlichen Hinweis auf die, Zitat, Notwendigkeit von Sicherheit, Souveränität und territorialer Integrität Kasachstans.
Die geopolitische Lage hat sich in beispielloser Weise zugespitzt. Und es ist nun an der Zeit, von der Unumkehrbarkeit dieser Entwicklung zu sprechen. Wir fordern daher beide Staaten auf, am Verhandlungstisch eine gemeinsame Basis zu finden, um eine Einigung und ein Einverständnis zu erzielen. Es gibt keinen anderen Weg. Ein schlechter Frieden ist besser als ein guter Streit.
Für Kasachstan ist diese, wenn auch diplomatisch formulierte Äußerung, überraschend deutlich. Tokajew bot sich als Vermittler an, telefonierte am Mittwoch sowohl mit Wladimir Putin als auch mit Volodymyr Selenskyj. Die Antwort aus Russland wird man in Kasachstan mit Unwohlsein erwarten. Doch Tokajew ist klar, auch das Schicksal Kasachstans wird in der Ukraine entschieden.
Das war der Hintergrund. Bündnistreue im Osten, Teil 1. Kasachstan und sein schwieriges Verhältnis zu Russland. Eine Sendung von Edda Schlager. Redaktion Ann-Kathrin Jeske. Hören Sie im nächsten Hintergrund Teil 2. Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit.